Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 62. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Heute ist Professor Dr. Franz Alois Fischer unser Gast. Er ist Professor für öffentliches Recht und er ist auch promovierter Philosoph. Auf Social Media ist er bekannt als derjenige, der sich für das Grundgesetz einsetzt. Er nennt sich selbst einen Grundgesetz-Ultra. Er erklärt ganz viel rund um die Demokratie und ist deswegen auch ein sogenannter Legal Influencer. Ich freue mich, dass er hier zu Gast ist. Lieber Franz, ich freue mich, dass du heute zu Gast im Podcast Wert und Leadership bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Franz, du bist Jurist, du bist Philosoph und du bist sehr aktiv auf LinkedIn, wo du dich zu Themen der Demokratie, vom Grundgesetz immer sehr äußerst. Du beobachtest auch die USA sehr genau, was ja in diesen Tagen unglaublich spannend ist. Und deswegen freue ich mich, jetzt mich mit dir drüber und zu unterhalten, was deine drei persönlichen Werte sind. Was hast du uns denn mitgebracht?
Ja, also die Freude ist ganz meinerseits und ich steige mal mit dem Offensichtlichen ein. Ich habe als ersten Gegenstand ein Grundgesetz dabei. Und zwar nicht nur irgendeins, sondern wahrscheinlich die kleinstmögliche erhältliche Variante des Grundgesetzes. Das ist so eine kostenlose Ausgabe, die kann man sich im Reichstag selber abholen. Ich habe nämlich erst vor kurzem dort mal wieder eine Führung gemacht. Ich werde Gott sei Dank öfter mal nach Berlin eingeladen auf Vorträge oder Ähnliches. Und ich nehme mir eigentlich vor, dass ich jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, mag die Stadt sehr, irgendwas so mit dem Bezug zur Demokratie mir angucke oder zur deutschen Geschichte. Und jetzt war ich mal wieder im Reichstag und da liegen tatsächlich, das ist so ein Pocket-Format, also Grundgesetz sozusagen für die Hosentasche. Das kann man tatsächlich auch immer dabei haben. Also das passt eigentlich selbst in die allerkleinsten Taschen rein. Und da kann man so auch mal den Klugscheißer rausholen. Wenn mal wieder jemand irgendeinen Schmarrn erzählt über das Grundgesetz, was sehr, sehr oft passiert, auch im virtuellen Raum natürlich, aber auch im tatsächlichen, kann man das zücken und kann sagen, ja, pass auf, da steht's doch ganz anders und kann das mal vorlesen, ja. Stimmt. Ich nutze das natürlich auch ab und zu mal, also ich kenne das Grundgesetz natürlich gut, aber nicht auswendig oder so, um einfach mal irgendeine Vorschrift mal wieder nachzulesen. Wie steht's denn ganz genau drinnen? Wie ist der exakte Wortlaut? Das ist für uns Juristen immer ganz wichtig. Wir sind da fast so Sprachfetischisten so ein bisschen. Jedes Wort zählt, jedes Komma ist wichtig. Und ich finde einfach den Gedanken schön. Das Ding kann man immer dabei haben. Ja, das ist kleiner als eine Packung Zigaretten oder so.
Also und kleiner als ein Handy wahrscheinlich auch, oder?
Kleiner als ein Handy. Ich kann mal mein Handy daneben halten. Ja, ist ungefähr halb so groß. Gell? Also von dem her, das ist so eine ganz charmante Sache. Plus es ist kostenlos. Das finde ich auch immer einen wichtigen Gedanken. Jedem Deutschen, jedem, der hier ist, steht es tatsächlich auch als Recht zu, ein Grundgesetz zu bekommen. Das kann man sich auch kostenlos bestellen und schicken lassen. Es gibt auch ein bisschen abhängig vom Bundesland, gibt es auch in der Schule manchmal, dass man kostenlos eins irgendwie in den höheren Klassen geschenkt bekommt. Ja. Und das ist sowas, finde ich, das gehört dazu. Das braucht irgendwie jeder. Da muss auch nicht jeder jetzt so manisch drin rumlesen wie ich, aber sagen wir mal so, das gehört irgendwie in jeden Haushalt rein und da kann man irgendwie mal reingucken.
So, du hast gerade gesagt manisch. Woher kommt denn deine Manie für das Grundgesetz? Was hat dein Interesse geweckt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich schon ein bisschen aus der Studienzeit. Ich habe Jura studiert, ich habe Philosophie studiert und habe mich schon im Jurastudium allerdings weniger intensiv als heute ein bisschen mit Verfassungsrecht beschäftigt. Ich bin dann an einen sehr tollen und auch bedeutenden Verfassungsrechtler geraten, habe bei dem am Lehrstuhl auch gearbeitet eine Zeit lang. Das ist der Horst Dreier, der ist heute emeritiert, aber das ist auch ein relativ großer Name im Verfassungsrecht. Der gibt unter anderem einen Grundgesetzkommentar raus. Und eigentlich erst so, das war dann nach meinem ersten Examen, habe ich dort am Lehrstuhl da so ein bisschen intensiver Einblick bekommen. Dann habe ich mich ja zeitlang länger mit Philosophie erstmal beschäftigt und habe das eigentlich erstmal so ein bisschen weggelegt, das Thema, ist aber nie ganz gewichen. Und so richtig intensivst befasse ich mich jetzt eigentlich erst so seit 5-6 Jahren wieder mit dem Grundgesetz. Also es war nie weg, aber so, sagen wir mal, ungefähr seit der Corona-Zeit, die mich auch so ein bisschen politisiert hat nochmal. Ich war schon immer politisch, aber seitdem nochmal stärker. ist es für mich auch aus dem eher abstrakten, akademischen rausgetreten hin zu was sehr, sehr Praktischem und Lebendigem, was man eigentlich täglich beobachten kann. Und ich mache mir das halt heute zur Aufgabe. Natürlich mache ich auch als Professor einfach Vorlesungen zu dem Thema, aber ich finde es noch wichtiger fast, zu zeigen, was das für eine praktische Bedeutung hat, ja, in allen möglichen Belangen. Demokratietheoretisch, Rechtsstaat, was passiert mit rechtsstaatlichen Grundsätzen gerade, wo werden Grundrechte eingeschränkt, welche Mechanismen gibt's, um das irgendwie zu überprüfen und auch ein bisschen zu verhindern und so. Mein Blick, du hast es vorhin schon kurz erwähnt, geht auch ein bisschen über Deutschland hinaus. Wie funktioniert das in anderen Ländern, in den USA beispielsweise? Dort im Moment kann man bisschen alarmierenden Umgang mit Rechtsstaatlichkeit beobachten, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken. Ja. Viele sagen dann auch, ja, was interessierst du dich für die USA? Schau doch lieber, was bei uns läuft. Aber es ist schon wichtig, das ein bisschen zu vergleichen. Und gerade die USA haben immer auch eine gewisse Vorbildfunktion für Deutschland, aber auch eine gewisse Warnfunktion. Also wenn dort was passiert, auch in vielleicht im Schlechteren, dann ist es manchmal ein bisschen auch ein Vorblick darauf, was bei uns ein bisschen später passieren kann. Früher hat man mal gesagt, 10 Jahre später. Ja. Heute würde ich sagen, ein halbes Jahr später oder so.
Ja. Ui, ja. Ja, die Zeit hat sich ja unglaublich beschleunigt, so ist es.
Wahnsinnig, ja, ja. Wahnsinn.
Und das ist ja nicht nur USA, auch in anderen Ländern merkt man ja, dass Demokratie unter Druck gerät. Was ist der Grund dafür? Was ist deine Beobachtung?
Ja, die Gründe, die sind natürlich sehr, sehr vielschichtig. Man muss erstmal zur Kenntnis nehmen, dass wir jetzt im Moment in so einer Zeit leben, in der die Demokratie tatsächlich in die Krise gerät. Das ist auch eine Bewegung, die erstmal nicht aufhaltbar ist. Das ist so. Und das passiert gerade im Prinzip vor unseren Augen. Da kann jetzt, also das kann man generell nicht komplett aufhalten, ein einzelner Mensch schon erst recht nicht und erst recht nicht irgendein Akademiker wie ich, der irgendwie schlaue Postings dazu macht oder so. Da bilde ich mir natürlich auch nichts ein, dass ich da jetzt die Amerikaner dazu bewegen würde, dann doch mehr Achtung dem Rechtsstaat gegenüberzubringen oder irgendwie sowas. Das ist natürlich illusorisch. Also es gibt viele Faktoren. Was mir immer wichtig ist, das Problem ist nicht Trump oder Orban oder Le Pen oder die AfD in Deutschland. Das sind immer nur Symptome. Ja? Das sind Symptome von tiefer liegenden Problematiken. Und das, nehmen wir mal Trump als Beispiel, weil halt alle über den reden. Das Problem ist ja nicht, dass es Trump gibt. So Typen gibt's immer. Gab's auch schon immer. Es gibt immer Typen, die mehr Macht haben wollen, als ihnen eigentlich zusteht. Es gibt immer Typen, die sich nicht kontrollieren lassen wollen. Es gibt immer Typen, die ihre privaten Interessen über öffentliche stellen. Das ist sehr menschlich. Ja. Das Problem ist, dass viele Leute der Ansicht sind, das ist eine bessere Idee als jetzt eine Konkurrentin zum Beispiel, als Kamala Harris jetzt in dem Beispiel. Also was ist da in den Köpfen der Leute passiert, dass die tatsächlich glauben, das ist bei all den Verrücktheiten, die damit ja auch einhergehen, das ist die bessere Variante. Und allein die Tatsache, dass eben genug Leute das glauben, ist schon im Prinzip so ein bisschen das Alarmierende. Und ich nehme das wahr, sowohl auf Social Media, aber auch im persönlichen Umfeld, die Begeisterung für Demokratie ist so ein bisschen weg. Das Vertrauen, dass es im Großen und Ganzen schon ganz gut funktioniert, selbst wenn man vielleicht mit einzelnen Entscheidungen mal nicht d'accord geht, was ganz normal ist in der Demokratie, da setzt sich nie eine Seite hundertprozentig durch. Diese Bereitschaft ist so ein bisschen weg und ich versuche dafür Werbung zu machen, dass dieser Kompromiss, der dem Demokratischen ja inhärent ist, dass diese Diskussionen, die man da führen muss, dieses etwas schwerfällige, dieses manchmal etwas langsame und auch nervige und so, dass es eigentlich was Gutes ist, ja, weil das zäumt auch so ein bisschen Gewalt und dass man sich halt die Köpfe einschlägt gegenseitig, das zäumt es ja so ein bisschen ein, ja. Also das ist so grob gesprochen ein bisschen meine Mission, kann man vielleicht sagen.
Mhm. Und ja, was macht dich zum Fan? Also es klingt so ein bisschen blöd, weil ich natürlich selber Fan der Demokratie bin. Du bist der erste Experte. Was macht dich zum Fan der Demokratie? Wahrscheinlich nicht nur die langsamen Prozesse, sondern was macht es aus, dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen?
Naja, das ist aus meiner Sicht, so nervig wie demokratische Prozesse sind, nach wie vor, gibt ja dieses berühmte Churchill-Zitat, das ist unter vielen schlechten Formen halt quasi noch die irgendwie die am wenigsten schlecht ist, so auf die Art von allem, was wir ausprobiert haben. Und es stimmt halt tatsächlich. Und was mir halt wichtig ist, auch so ein bisschen mit Blick in die Geschichte, und Demokratie kommt und geht ja immer wieder und hat mal eine Hochzeit und dann ist er auch wieder im Rückgang betreffend. Und die mit Blick auf die Geschichte, Zeiten, in denen die Demokratie eher zurücktritt, sind meistens Zeiten großen Leids und großer Gewalt, ja, und vielleicht auch Zeiten des Krieges. Und das gilt es halt aus meiner Sicht, selbst wenn man jetzt die Details, die verfassungsrechtlichen Details der Demokratie, das ist eine nerdige Sache, das ist mir schon klar, dass sich die meisten Leute dafür nicht interessieren. Aber selbst wenn man das einmal außen vor lässt, den Wert zu sehen, dass diese Prozesse, die es gibt, rechtsstaatliche Prozesse, Gewaltenteilung, dass das eigentlich was Freiheitsförderndes ist. Das ist etwas, was bestimmte Freiräume gibt, auch ermöglicht, dass wir unsere Meinung äußern können, dass wir alles natürlich in den Grenzen, das ist nie absolut, aber so gut, wie es halt irgendwie geht, dass wir so unser persönliches Glück suchen können, dass Menschen sich halt entscheiden können, was für einen Lebensstil sie haben möchten, in allen möglichen Aspekten, gell? In der Sexualität, in der Berufswahl, in ihren Interessen, in ihren Hobbys, ob die gläubig sind oder nicht, ob sie akademisch werden oder was Handwerkliches machen wollen. Also diese ganzen Sachen, die eben so zur persönlichen Freiheit dazugehören, die werden von demokratischer Staatlichkeit geschützt. Nie perfekt, es ist nie alles perfekt. Es geschehen auch in Deutschland Grundrechtseingriffe, auch teilweise verfassungswidrige Geschichten, das ist alles klar. Aber es ist halt doch besser geschützt und man hat Möglichkeiten, das überprüfen zu lassen. Man hat Instanzen wie Gerichte, die das zumindest da drauf gucken, dass das nicht zu exzessiv gerät. Und das ist halt in undemokratischen Staatsformen nicht so garantiert. Die sind vielleicht dann für Mitläufer ganz toll oder für Leute, die dort an der Macht sind, ganz toll. Also diese undemokratischen Staatsformen meine ich. Ja. Die können sich dann mal so richtig bedienen oder die können auch mal so richtig sich ausleben, auch vielleicht in ihrem Hass und auch in ihrer, sagen wir mal, dass man Leute ein bisschen drangsalieren will und so weiter. Auch das kann man in den USA im Moment ein bisschen beobachten. Gibt es ein bisschen, aber auch in Deutschland. Also ich will uns da jetzt gar nicht so drüber stellen, irgendwie über die USA. Also das kann man auch mit Blick auf Deutschland teilweise erkennen. Und für die breite Masse allerdings, für Leute, die vielleicht zu Minderheiten gehören, für Leute, die nicht d'accord sind mit der jetzigen politischen Anschauung, die da herrscht, für Oppositionelle, für Menschen, die irgendwie ihr ganz eigenes Ding machen wollen, sind solche Staatsformen meistens nicht gut. Und ich habe den Eindruck, dass viele Menschen das nicht so ganz sehen. Also den Wert, der dahinter steht.
Ja, absolut. Absolut. Jetzt hast du vorher gesagt, man kann das nicht aufhalten. Damit will ich mich jetzt natürlich nicht so ganz zufrieden geben. Ich bin großer Fan von Harari, dem Historiker, dem israelischen Historiker, der sich ja auch mit dem Thema beschäftigt hat und in die Vergangenheit geschaut hat, wann sterben Demokratien. Und seine These ist, dass ein großer Teil jetzt darauf zurückzuführen ist, dass wir unsere Kommunikation nicht mehr im Griff haben und benennen Social Media dafür, die Hass schüren, die über den Algorithmus, der ja immer sozusagen das Negative in unseren Köpfen triggert, und so eine Dauerschleife an Aggression, Wut und sozusagen gegeneinander aufstacheln hilft. Könnte man nicht einfach Social Media verbieten und gut wär's?
Ja, das ist, glaube ich, zu einfach gedacht. Also zunächst mal die These, da ist was dran, diese modernen Kommunikationsformen. Aber da würde ich auch wieder sagen, sind nicht Ursache des Problems, aber ein Brandbeschleuniger. Also die verstärken das nochmal sehr stark. Ja. Und die verstärken, oder sag mal, die machen es vor allem so populistischen Personen sehr, sehr einfach. Also sehr leicht, Wir haben auch leider das in den letzten Jahren zugelassen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dass da gewisse Personen, wenn wir mal an Elon Musk zum Beispiel denken, dass die eine sehr, sehr, sehr große Machtposition einnehmen konnten. Und man hat das im amerikanischen Wahlkampf gesehen, aber ein bisschen auch im deutschen. Musk war ja ein glühender Verehrer der AfD und von Alice Weidel. Ohne dass der die, glaube ich, wirklich kennt, unter uns gesprochen. Das hat, glaube ich, ganz andere Gründe, aber okay, das sei mal dahingestellt. Und da kann man das natürlich total beschleunigen. Und was schon, also was schon, sagen wir mal, zu denken gibt und auch ein bisschen ja eben bedenklich ist, ist die Tatsache, dass man heute, selbst wenn man das mal nur mit vor 5 oder 10 Jahren vergleicht, in der Öffentlichkeit, sowohl in der deutschen als auch in der amerikanischen, viel leichter mit Unwahrheiten und Lügen durchkommt. Mhm. Das ist also die also jemand erzählt eine Lüge und dann gibt's eine Gegenreaktion dazu. Das ist sehr viel schwächer geworden. Sehr, sehr viel schwächer geworden. Und es spielt zum Beispiel heute in der Berichterstattung über Trump, spielt das fast keine Rolle mehr, ob der die Wahrheit sagt oder nicht.
Weil wir wissen, dass er meistens lügt, oder?
Vielleicht kann man sagen, man weiß eh, dass er lügt. Andererseits beobachte ich halt, dass seine Aussagen, seine Begründungen für irgendwas, die werden halt schon dann medial auch wieder gespielt.
Ja, klar.
Die werden auch in unsere Öffentlichkeit hineingetragen. Ja. Und ich will da jetzt auch gar keine Medienschelte oder so draus machen. Weißt du, dass das wahnsinnig schwierig ist, da überhaupt noch mitzukommen. Aber es findet kein Fact-Checking statt. Es findet keine Kontextualisierung mehr statt, dieser Aussagen. Und ich glaube, dass auch hier in Europa, das wird nicht so beherrscht, wie Trump das beherrscht. Er ist ja sehr gut darin, das muss man auch mal sagen. Der wird immer als Idiot hier dargestellt. Das ist aber auch viel zu kurz gedacht. Der weiß medial ganz genau, was der macht. Und ich glaube, dass hier auch viele Kräfte auch in Europa sich das angucken und sehen, wie das funktioniert.
Und lernen.
Und es gibt sowohl, sagen wir mal, rechtsextremistische Kräfte, die das sowieso schon machen. Es gibt aber auch jetzt Kräfte, die eigentlich eher der politischen Mitte zugehörig sind, die das so vielleicht in einer kleinen abgemilderten Form, aber die das so ein bisschen kopieren und die da so ein bisschen aufspringen. Und die haben vielleicht immer noch gute Intentionen im Hintergrund, aber trotzdem beteiligen die sich natürlich an diesem Mechanismus. Und das ist ein Mechanismus, der, wenn man den zu Ende denkt, für die Demokratie fatal ist, weil Demokratie braucht einen Wahrheitsbezug. Wenn es den gar nicht mehr gibt, das ist jetzt eine philosophische Aussage natürlich, aber wäre ein bisschen, glaube ich, in dem Fahrwasser von Harari irgendwie drin. Wenn es den gar nicht mehr gibt, also Demokratie hält Fake News und so aus, da muss man jetzt auch nicht immer in Panik verfallen, wenn da mal eine falsche Information um die Ecke kommt. Das gehört dazu. Aber wenn dieser Wahrheitsbezug gar keine Rolle mehr spielt, dann wird's schwierig, zumindest für die Demokratie, weil woran sollen sich solche, das lebt ja von Diskurs, von Kompromiss, von politischer Diskussion. Klar. Woran soll sich das noch orientieren?
Stimmt.
Also dann geht's nur noch darum, wer am lautesten schreit, ja, wer am meisten Aufmerksamkeit bekommt.
Ja, so. Genau. Es ist ein Beauty-Contest, ne? Im Endeffekt. Wer gefällt mir am besten, weil ich kann ihn nicht beurteilen, also es geht mir gar nicht darum zu schauen, wer hat die bessere Lösung vielleicht.
Genau, das so wie ein Hunde-Contest, wer bellt am lautesten, kriegt den größten Knochen am Ende quasi. Ja. Und der größte Knochen ist dann aber leider, sind die Nuklearcodes von den USA oder sogar. Also es stecken halt dann doch, das erscheint einem immer so als Spiel ein bisschen und so unernst, aber da stecken natürlich krasse Sachen dahinter, ob ich einen Krieg führen kann oder nicht, ob ich Menschen drangsalieren kann oder nicht, ob ich die in ein Detention Center steck oder nicht. Ja, also das sind ja handfeste Sachen, die mit Leid von Menschen verbunden sind. Und das muss man sich halt immer wieder bewusst machen. Und auch darüber scheint fast keiner mehr zu reden. Also fast, als wäre man da so abgestumpft.
Ja, das stimmt. Du hast ja noch einen zweiten Gegenstand dabei. Jetzt bin ich gespannt, was du da hast.
Ich bleibe beim Demokratie-Thema. Mein zweiter Gegenstand ist eine Baseball-Cap.
Oh.
Auf der mein Motto draufsteht. Und zwar Demokratie retten, auf geht's Packmas.
Sehr gut. Diese das was spielt auch an Trump an, oder? Cap mit Message.
Richtig, genau, das spielt an Trump an, Cap mit Message. Ich habe es farblich, also ich kann es kurz beschreiben. Mhm. Das ist so ein bisschen in diesem Trucker-Stil, so ein bisschen durchlässig hinten, mit so einem Art Aufnäher drauf. Mhm. Also typisch, wie oft amerikanische Caps ausschauen. Und ich habe das aber farblich so ein bisschen in Grün und Grautönen gehalten, also nicht dieses krasse Rot wie bei Trump. Das hat mir vor kurzem meine Frau im Übrigen geschenkt. Mhm. Die hat das auch designt quasi, diesen Aufnäher. Und ich trage eh gern so Caps tatsächlich, also völlig unabhängig jetzt auch von dieser Message. Und die trage ich jetzt natürlich besonders häufig und besonders gern. Und die steht für mich dafür. Also Akademiker wie ich retten die Welt nicht. Wir können sehr wenig eigentlich beitragen. Ja? Also vor allem, je intellektueller es wird, desto uninteressanter ist es eigentlich jetzt für die Weltrettung. Ja? Aber ich versuche halt ein kleines bisschen meine Message halt rauszubringen. Demokratie retten, auf geht's, Backmas. Also quasi macht mit, tut jeden Tag im kleinen Kontext irgendwas für die Demokratie, in der Schule, in Vereinen, am Stammtisch, wo auch immer ihr euch aufhaltet, wenn einer so ganz blödes Zeug erzählt, widersprecht dem halt bitte einfach mal. Wenn jemand so ganz herablassend, ja, diese Idioten in Berlin und schon wieder haben sie ein Versprechen gebrochen und so und jetzt müssen wir nur noch die Extremen wählen und so. Sagt mal was dagegen. Mhm. Versucht so ein bisschen diesen Mechanismen quasi nicht das Ruder zu überlassen. Mhm. Also, dass die so den ganzen öffentlichen Diskurs so kapern. Also, das steht so ein bisschen dafür, ich versuche ein bisschen das in die praktische Lebenswirklichkeit halt reinzubringen, mit meinen bescheidenen Mitteln. Ich bin mir völlig bewusst, dass ich nicht sehr viel erreichen kann, aber vielleicht ein kleines bisschen was. Mhm. Und es gibt auch ab und zu mal Momente, wo ich merke, das hat vielleicht mal gezündet oder so. Mhm. Also das ist dann immer ganz schön. Ja. Mhm.
Und die Frage ist natürlich, kann man mit solchen Bewegungen was erreichen? Es gibt ja historisch und auch in anderen Ländern durchaus Beispiele, dass Menschen aufstehen, dass sie sich gegen Regimes erheben. Wir haben jetzt kein Regime, wir haben noch eine Demokratie, aber sozusagen dieser Impuls, der dahinter steckt, wir als Menschen können mit kleinen Schritten jeder für sich was erreichen, ist schon da, oder? Wie siehst du das?
Ist schon da, definitiv. Und wenn man, sag mal, was Positives sagen möchte über die heutige Zeit, wir reden viel über Krisen und so, und das ist auch berechtigt. Es wird jetzt schon doch in den letzten Jahren sehr viel mehr Leuten bewusst, erstens, wie wichtig Demokratie ist und dass es vielleicht auch etwas ist, worum zu kämpfen sich lohnen könnte. Ich vergleiche das mal ein bisschen mit so meiner Schul- und Studienzeit. Also ich bin jetzt Anfang 40, bin in den 90ern in die Schule gegangen, habe in den Anfang der 2000er studiert. Das habe ich als eine relativ unpolitische Zeit empfunden. Mhm. Und da haben auch eigentlich kaum so jetzt wirklich Diskussionen stattgefunden, Demokratie und so weiter. Das hat die meisten Menschen nicht interessiert und man war eher ein Exot, wenn man da irgendwie eine krasse Meinung hatte. Mhm. Und das ändert sich jetzt. Mhm. Das hat sich schon in den letzten Jahren geändert. Und es gibt doch viele Leute, auch ich sage jetzt mal in Anführungszeichen ganz normale Leute, die damit beruflich überhaupt nichts zu tun haben, die den Wert davon erkennen, auch Wirtschaftsunternehmen zum Beispiel. Ich werde häufig mittlerweile zu Vorträgen, Workshops etc. in die Wirtschaft eingeladen, wo sich ja Leute zusammentun, wirklich aus, also ich merke das oft, wirklich aus einer Sorge heraus. Mhm. Also nicht nur, weil es jetzt gute PR ist, das spielt natürlich auch eine Rolle, ja, aber wirklich auch aus einer Sorge heraus, was können wir denn machen? Was können wir denn machen, um das irgendwie zu erhalten? Und insofern, das ist sehr viel wert, ja, das ist sehr viel wert. Ausgang natürlich offen. Ausgang offen. Und das Problem ist, wenn es mal geswitcht ist, also wenn wir in einem autokratischen System drin sind, dann geht's eigentlich nur noch mit einem Knall. Mhm. Ein Knall heißt wieder sehr viel Leid. Mhm. Ja? Wir sind aber noch nicht drinnen. Wir sind noch nicht drinnen. Mhm. Wenn aber irgendwann in 10 Jahren oder so, ja, wenn das wieder diese Rückbewegung geben sollte, wieder zurück zur Demokratie, dann befürchte ich, würde das bedeuten, dass es knallt. Und knallen kann jetzt Verschiedenes natürlich bedeuten. Mhm. Aber das ist immer dann mit Leid halt verbunden. Es muss einem klar sein, es sind keine abstrakten Debatten, sondern da steckt dann menschliches Leid halt dahinter.
Denkst du an sowas wie in den USA, wo wir gesehen haben, als es jetzt Proteste mal gab, das hat ja, finde ich, erstaunlich lang gedauert, und Leute auf die Straße gingen, wurden die ja dann gleich mit dem Militär beantwortet. Meinst du sowas oder in welche Richtung?
Genau, genau. Das sind aber noch in den USA in Anführungszeichen harmlose Drohgebärden.
Ja.
Ich möchte damit nicht, also es passieren schon schreckliche Dinge, aber das ist in der Eskalationsspirale noch sehr weit unten, würde ich damit sagen. Ja, es kann durchaus sein, dass wir in den nächsten Jahren dort noch viel härtere Bilder sehen werden. Die Taktik im Moment ist erstmal Einschüchterung halt. Also man schickt mal die Nationalgarde und die Marines nach Kalifornien. Das verfolgt natürlich mehrere Zwecke. Das soll auch Kalifornien halt bedrohen, soll den dortigen Gouverneur, der so ein bisschen Gegenspieler zu Trump ist, auch einschüchtern. Ich glaube, es hat ihm eher geholfen, aber okay, das werden wir alles sehen. Und das ist aber noch in einer relativ niederschwelligen Form. Das kann aber auch ganz anders werden. Ja? Trump hat auch noch nicht das Kriegsrecht ausgerufen. Das könnte auch irgendwann mal passieren. Wir werden das sehen. Gell? Also man sollte durchaus damit rechnen, dass da krasse Dinge passieren können, aber auch nicht sicher jetzt davon ausgehen. Aber man darf nicht komplett schockiert sein, wenn so passieren. Und dann aber, also das meine ich mit Knallen oder Krachen tatsächlich. Ja, also dann kommt es halt zu Gewalt und da ist der Ausgang natürlich auch ungewiss.
Du kennst dich jetzt mit Grundrechten und Constitution und sowas aus. Was schützt das deutsche Grundgesetz Demokratie, vielleicht aus unserer historischen Erfahrung, die ja auch ins Grundgesetz eingeflossen ist, besser als die Constitution in den USA?
Also da kurz vorweg, also das Grundgesetz ist nicht besser als die amerikanische Verfassung oder so. Das ist aus einer ganz anderen Zeit. Die amerikanische Verfassung ist viel, viel älter und stammt auch wirklich aus ganz anderen historischen Umständen. Was unser Grundgesetz so ein bisschen für sich in Anspruch nehmen kann, ist, dass das natürlich als Reaktion auf diese barbarische Diktatur der Nationalsozialisten erlassen wurde. Auch mit dem wirklich mit dem historischen Auftrag aus diesem fürchterlichen Staat Deutschland, aus der damaligen Sicht jetzt gesprochen, der hat zweimal in kurzer Zeit hintereinander die ganze Welt sozusagen drangsaliert und an den Abgrund geführt, da jetzt endlich mal was Stabiles, Vernünftiges draus zu machen. Und wir haben ein paar Mechanismen im Grundgesetz, die zumindest dem so ein bisschen dazu beitragen sollen. Zum Beispiel gibt es eine sogenannte Ewigkeitsklausel im Grundgesetz. Da steht sinngemäß jetzt drinnen, dass bestimmte Gehalte des Grundgesetzes nicht geändert werden dürfen. Und zwar selbst, wenn man dafür irgendwie 2/3 Mehrheiten hätte. Zum Beispiel kann man die Demokratie nicht abschaffen. Wenn jetzt jemand hier das durch eine Monarchie ersetzen würde oder durch eine Oligarchie als Staatsform, das würde gegen das Grundgesetz verstoßen. Das könnte man auf rechtskonformen Wege nicht einführen.
Aber Gewalt.
Aber mit Gewalt geht alles, genau. Also mit Gewalt geht immer alles. Ja. Und wenn eines Tages die Deutschen sagen, Grundgesetz, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Ja. Und wenn das so, dann benutze ich mal einen juristischen Begriff, herrschende Meinung wird, also wenn das die meisten eben so sehen, dann bringt uns das Blatt Papier, auf dem Grundgesetz steht, auch nicht mehr viel. Aber das ist ein weiter Weg bis dahin. Und viele Staaten, die in eine Autokratie übergehen, die bauen das ja eher so langsam, Stück für Stück. Da wird erstmal die Justiz ausgehebelt. Ja. Dann werden die Unis werden ein bisschen an die Kandare genommen. Dann werden vielleicht die ein oder anderen Intellektuellen eingeschüchtert und so weiter. Also das ist dann so schrittweise. Und dagegen haben wir schon Mechanismen im Grundgesetz. Plus wir haben auch nicht... Also der Bundespräsident zum Beispiel, der hat überhaupt keine Befugnisse in Deutschland, also kaum welche. Der kann jetzt zum Beispiel nicht einfach so ins Parlament auflösen, der kann nicht so Notstandsverordnungen erlassen, wie das in der Weimarer Republik der Fall war. Das sind auch so ein paar Mechanismen, die dann ganz direkt aus Hitlers Machtergreifung gelernt haben, sozusagen. Ja.
Verstehe. So, jetzt haben wir uns schon sehr lang unterhalten und wir sind noch gar nicht beim dritten Gegenstand angelangt. Was hast du denn noch dabei?
Dann bringe ich den jetzt mal. Das ist jetzt auch was ein bisschen Positiveres. Ja. Das ist ein Boxbeutel.
Aha, lecker.
Und zwar ist das für mich das Thema Herkunft und Weltläufigkeit, aber gleichzeitig. Ja. Also ich stamme aus Unterfranken. Das ist eine Weinanbauregion. und bin auch Winzersohn tatsächlich. Also ich stamme aus einer Winzerfamilie, aus einem ganz kleinen Ort an der Mainschleife. Mhm. Escherndorf heißt der, aber der wird jetzt nur Weinkennern wahrscheinlich was sagen. Da kommt ein sehr guter Wein her und es gibt in Franken, und es gibt's auch tatsächlich nur in Franken, diese besondere Flaschenform des Boxbeutels. Mhm. Ja. Das ist etwas, was man, also es gibt's ab und zu mal in Portugal und so, glaube ich, auch noch, aber was grundsätzlich auf fränkische Herkunft sozusagen verweist. Und ich bin jetzt zwar schon länger in München, also seit 15 Jahren oder so, also aus Franken draußen. Ich rekurriere aber immer wieder quasi auf meine fränkische Herkunft. Ich habe es auch immer noch ein bisschen in der Sprache drin. Mhm. Ein Franke kann aber niemals sich komplett aufs Hochdeutsche umstellen. Das
wird im Man Zweifel, versteht dich aber schon ganz gut.
Man versteht mich ganz gut. Ich bin ja auch schon länger sozusagen da raus, aber das wird meistens dann eher ein bisschen hölzern, wenn man versucht, komplett Hochdeutsch zu sprechen. Und ich habe jetzt gesagt, Herkunft, aber auch Weltläufigkeit. Ich kann mich nämlich erinnern, ich war als kleiner Junge mit meinem Vater immer unterwegs. Mein Vater hatte auch noch das Familienweingut nebenher, hat das bewirtschaftet. Mhm. Wir waren ganz oft bei Winzern in Escherndorf zu Gast. Und es waren damals, in meiner Kindheit, waren das so ganz kleine, sehr traditionelle, gut bürgerliche Winzerbetriebe, die hatten so Schankstuben, so ganz einfach, gut bürgerlich, wie man sich das so vorstellt. Ein paar dieser Winzer, nicht alle natürlich, aber ein paar dieser Winzer sind heute Weltstars. Ja, also deren Weine kann man in Tokio, London, New York und so weiter bekommen. Und ich war vor 2 oder 3 Jahren, war ich mal im pazifischen Nordwesten, also so ganz oben in Amerika, so Washington State, Seattle in der Gegend und bin dort eigentlich im hinterlegensten Ort, den man sich vorstellen kann. Da muss man von Seattle noch ein paar Stunden in den Norden fahren, dann eine Fähre nehmen auf eine kleine Insel. Mhm. Dort bin ich in einem Restaurant essen gewesen. Sehr gutes, damals auch sehr bekanntes Restaurant. Und da kam dann eine, die Sommelier, so eine junge Mexikanerin war das, kam auf uns zu, ganz am Anfang des Abends und hat mit uns ein bisschen über Wein geredet. Und dann hat sie hat schon gemerkt, wir haben ein bisschen Interesse an Wein und reden auch gern drüber. Und dann hat sie gesagt, ich bringe euch jetzt mal was ganz Tolles, was ganz Neues, den heißesten Scheiß. Okay. Orange-Wein, ganz modern, super, super krass. Und dann war das ein Wein aus Franken.
Ja. Im Boxbeutel auch?
Der war nicht im Boxbeutel, muss ich dazu sagen, weil die Orange-Weine werden in der Regel nicht im Boxbeutel ausgeschenkt. Das leider nicht, aber es war ein fränkischer Wein von einem Winzer, den ich, seit ich auf der Welt bin, kenne. Ja.
Spannend.
Und das habe ich der dann gesagt und dann ist die fast vom Glauben abgefallen, weil für die war das so,
super
als würde ich nicht erzählen, ich kenne Taylor Swift, ja, weil das war ein Star für die. Und da habe ich gesagt, ja gut, ich stell mal einen Kontakt her. Ja.
Cool.
Für mich war das irgendein Typ halt einfach. Ja.
Ja.
Und das war halt irgendwie, das war super witzig und das war dann natürlich auch ein sehr netter Abend. Die hat dann aufgetischt ohne Ende und wir hatten dann eine super nette Kommunikation miteinander.
Ja, nett. Und es zeigt ja auch sozusagen, dass diese beiden Themen, die ja manchmal gegeneinander ausgespielt werden, nämlich diese Heimatverbundenheit oder vielleicht auch das Wort Patriotismus und Toleranz eigentlich und Weltoffenheit ja eigentlich ganz gut zusammengehen können, wenn man will.
Das ist, sind zwei Seiten derselben Medaille. Mhm. Genau, das ist mir über die letzten Jahre extrem bewusst geworden. Ja, wenn man seine Herkunft leugnet, kommt man auch in der Welt nicht zurecht. Also als Weltmann kann ich jetzt, wenn ich auf mich jetzt Bezug nehme, nur Franke sein. Wer denn sonst? Ja? Und das gilt für alle anderen, glaube ich, auch. Also das ist immer so ein Fehler, dass man denkt, wenn man in die weite Welt hinaus will, ob jetzt körperlich oder auch geistig, ja, ich habe mich dann halt mit Philosophie und diesem ganzen abstrakten Zeug beschäftigt. Man kommt auch da besser zurecht, wenn man sozusagen seiner Herkunft treu bleibt. Das ist so ein krasses Learning, wie man heute so schön sagt, was ich so die letzten Jahre vor allem hatte.
Ja. Sehr schön. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort zu unserem Podcast. Herzlichen Dank, dass du dabei warst.
Hat mich sehr gefreut. War sehr schön, danke.
Das war die 62. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung Anna-Maria Brandt. Postproduktion Leonie Hartmann. Werte und Leadership ist ein Podcast für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.